Catherine Newmark, der Arno Geiger erzählt in seinem neuen Buch, dass er 25 Jahre lang ein Doppelleben geführt hätte. Was ist Ihr Doppelleben, das Sie führen?
Ja, ich führe eigentlich wirklich mehr als ein Doppelleben. Ich führe mehrfach Leben. Also ich habe so ein öffentliches Leben als Journalistin, wo ich ganz viele nette Kollegen habe. Und ich habe ein ganz privates Leben als Mutter, wo wahnsinnig parallel dazu verläuft und ganz anders ist. Und dann habe ich noch so wie einen Strang, wo ich Tennis spiele, und dann habe ich so einen Strang, wo ich ganz andere Sachen mache. Und es gibt einfach, ich finde, es gibt so viele Ebenen, wo man, ich weiss schon, dass Doppelleben im Prinzip auch nochmal eine stärkere Konnotation hat, aber es gibt doch, finde ich, auch im ganz normalen Alltag, wenn man jetzt kein mega Geheimnis hat, wo ich jetzt da sowieso nicht ausplaudern würde, trotzdem so ganz viele Arten, wie man sich als parallel und unterschiedliche Leben und Rollen kann von sich selber so sagen, dass man sie hat.
Beim Arno Geiger geht es natürlich um eine Ebene oder um eine Form von einem Doppelleben, wo es um ein geheimes Doppelleben geht. Warum führen denn Menschen, wie zum Beispiel eben der Arno Geiger, manchmal Doppelleben?
Also ich meine, klar, was ich jetzt gerade so gesagt habe, wo ich so das Gefühl habe, meine Leben sind so wie unterschiedlich und sie sind so parallel zueinander, das ist nicht ein geheimes Doppelleben. Und das Geheime, das ergibt sich natürlich, würde ich sagen, am allermeisten daraus, dass es eine starke moralische Vorstellung gibt. Also ich meine, so das Klischee von einem Doppelleben ist ja, dass man so wie ein sexuelles Doppelleben hat, also dass man fremd geht, zum Beispiel, man hat in der Öffentlichkeit oder sozusagen vor allen Bekannten, Verwandten und sozusagen normalen, in seinem normalen Leben hat man eine ganz ordentliche Beziehung und dann hat man ein Doppelleben, wo man dann irgendwie zur Nacht noch zu Prostituierten geht oder im Park Prostituierte ermordet. Gut, das wäre jetzt so der extreme Krimi-Fall. Aber es gibt dann sozusagen, also es ist ja so etwas, wo anrüchig ist. Und Sexualität ist da so ein primäres Beispiel. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Doppelleben sich dann als nötig erweist, wenn man eben eine starke moralische Vorstellung hat. Und das, was man macht, ist sozusagen moralisch nicht okay für die Peer Group oder für die Gesellschaft, in der man lebt. Und heutzutage ist natürlich das sexuelle Doppelleben, sag ich mal, jetzt gar nicht mehr so oft zwingend. Das Doppelleben einfach darum, weil es doch so ist, dass wir jetzt alle irgendwie können, es gibt Seitensprungportal und so weiter, es ist alles viel, also Sexualität ist vielleicht gar nicht mehr das, was man am meisten verdrängt oder wo am meisten geheim muss sein. Obwohl es auch da noch vielleicht ab und zu der Fall ist. Aber ich glaube, das, was Arno Geiger beschreibt, ist ja dann so etwas, was Scham besetzt ist, nämlich mit Armut zu tun hat. Also das kann so ein Bereich sein. Es gibt andere Bereiche, die ich total interessant finde. Es hat mich erinnert, der Carlos Frenkel, der kanadisch-israelische Philosoph, ein wunderbares Buch über Platon in Palästina, wo er so über Philosophie in unterschiedlichen kulturellen Kontext redet. Und er geht dann nach New York, glaube ich, nach Brooklyn und besucht orthodoxe jüdische Gemeinden. Und in denen gibt es Leute, die ein Doppelleben führen, insofern als sie überhaupt nicht religiös sind, aber vollkommen nach diesen religiösen Gesetzen leben. Also sie sind nach außen hin vollkommen strenggläubige orthodoxe Juden, aber nach innen hin sind sie totale Freigeister, Spinozisten und glauben überhaupt nicht an Gott. Und das ist ein Doppelleben, das einfach deswegen aufgezwungen wird, weil man quasi in seiner Community das einfach gar nicht sagen kann, was man wirklich ist.
Also im Roman gibt es einen Satz, der vorangestellt ist, einen Satz vom ungarischen Schriftsteller Imre Kertész. Und das heißt, Zitat: Immer hatte ich ein heimliches Leben und immer war das mein wahres Leben. Also was kann uns denn ein geheimes Leben geben? Geht es um Freiheit?
Ja, also schon. Also weil gerade, ich meine, je strenger sozusagen der soziale Kontext, in dem man ist, desto stärker ist die Notwendigkeit von einem Doppelleben. Also so das junge urbane Gemüse in der Großstadt, die können alle ihre unterschiedlichen Lebensideen und Ideale gleichzeitig verfolgen und das auch ihren Freunden erzählen. Aber wenn man in einer Gesellschaft ist, die so ein bisschen rigider ist und alles ein bisschen strenger ist oder wo es klare Vorgaben gibt an die Sitten und Gebräuche, wo man quasi sozusagen genau so muss leben, dann ist natürlich der einzige Freiraum, den man hat, dann sozusagen das Doppelleben. Also das wäre jetzt eben das Beispiel von dem Imre Kertész. Also dort gibt es natürlich auch so wie eine Vorstellung dann auch von Authentizität, von Sachen, die auch nicht gesagt werden können, in der, was man Polite Society oder höfliche Gesellschaft nennt. Also ich meine, das ist, ich glaube, das ist ja nochmal so wie ein ganz anderer, grösserer Fall. Also es sind relativ viele Holocaust-Überlebende, die berichten ja auch so auf Art von, da gibt es einfach einen Bereich, wo man überhaupt nicht darüber reden kann in der normalen Gesellschaft, weil es unvorstellbar ist und wo man auch selber will verdrängen. Das ist dann vielleicht aber nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, es gibt natürlich für viele Menschen, ich frage mich manchmal auch, ob eigentlich für die meisten Menschen so das Gefühl, dass wenn sie in strengen gesellschaftlichen Konventionen drin sind, sie nicht eigentlich das können sagen und das können sie, was sie gerne sagen würden oder sie würden wollen. Und das ist eigentlich immer so, selbst in einer extrem aufgeklärten oder liberalen Gesellschaft gibt es ja dann doch Sachen, die man eigentlich so wie besser in der Öffentlichkeit nicht macht oder sagt. Und dann ist eben ein Doppelleben, wo man dann, sagen wir mal, sich im Internet ein Alias zutut und ganz andere Sachen macht oder ganz andere Sachen sagt, als jetzt so in der eigenen Peergroup erwünscht sind. Irgendwie so eine Art von Freiheit, aber es ist so eine kleine Freiheit, ne? Es ist sehr begrenzt. Also man hat dann doch nicht ganz den Mut, ganz zu dieser Person werden, wo man denkt, man sei vielleicht, sondern man macht das so ein bisschen nebenbei, on the side.
Was ist denn der Preis, den man zahlt für das Doppelleben? Eine Spaltung von der Persönlichkeit?
Ja, das glaube ich nicht. Also ich, klar, also es gibt vielleicht im Extremfall gibt's so etwas wie Schizophrenie oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und so. Also gibt es natürlich so Doppelleben, die extrem sind. Und dann gibt es so eine Spaltung, die auch krankhaft ist. Aber ich glaube, die Grundidee, dass wir mühen und auch sollen sein und normalerweise auch sind etwas, das ganz eindeutig und einheitlich ist. Ich glaube, das ist eine psychologisch falsche Grundidee über den Mensch. Also ich glaube, es ist nicht so, dass Menschen insgesamt und immer eindeutig eine Sache sind, sondern ich glaube, die meisten von uns haben Multitudes, also viele Sachen in uns drin. Und von dem her würde ich sagen, ist es fast so wie normal. Ich kann mich erinnern, so in gewissen psychoanalytischen Diskussionen, die ich vor allem in Frankreich, also in Paris, wo ich mal eine Weile lang gelebt habe, geführt habe, und dort ist ja Psychoanalyse und Lacan so gross, und dort ist immer so wie, man muss halt so wie klar sein, wer man ist, und es muss eindeutig sein, und es gibt so wie keinen Platz für Ambivalenz. Und ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung von Ich. Das Ich ist eben sehr unterschiedlich und vielfältig, und ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Also gespaltene Persönlichkeit ist so ein negativer Begriff für etwas, was eigentlich der Normalfall ist. Dass wir alle sehr, sehr unterschiedliche widerstrebende auch Neigungen und Interessen haben und sie nicht immer gleichermaßen in allen im sozialen Kontext, wo wir uns drin bewegen, sozusagen Platz haben. Und dann je nachdem müssen wir zeitweise und momentweise den sozialen Kontext wechseln. Und das scheint mir nicht per se etwas Anstößiges oder Problematisches. Es ist nur dann natürlich problematisch, wenn das quasi das, was man dann, wo man den Kontext wechselt, dann so etwas dann so sehr, sehr gewalthaft oder traumatisierend ist. Aber es ist, erstmal könnte ich es mir auch fast wie so einen Normalfall vorstellen.
Also das heisst, Catherine Newmark, das sogenannte Sich-Selber-Finden, das eigentliche Ich ausprägen, das ist letztlich eine Illusion, sagen sie. Wir sind zuletzt immer viele und wir müssen das auch aushalten. Oder wir dürfen es auch als Chance sehen. Verstehe ich Sie richtig?
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, es ist wirklich auch das, was Sie jetzt gesagt haben, das eigentliche Ich. Das ist so eine wahnsinnig moderne Idee. Also, weil, wer ist denn das Ich? Also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich meine, man kann damit viel spielen, aber das Ich, das hat so, im 18. Jahrhundert wird das plötzlich so der Ruf nach Authentizität. Man muss sich selber sein. Und ich meine, unsere ganze Medienlandschaft, also so Reality-TV, da geht es immer darauf, dass man sich selber zeigt und mit seinen Emotionen so vor sich hin, die so vor sich hin trägt und also quasi so ganz sich selber ist. Aber natürlich spielt man dort eine Rolle. Man spielt dort die Rolle von der Authentizität. Also es ist etwas extrem Flüchtiges und eigentlich gar nicht so einfach feststellbar. Also man hat so in älteren Zeiten, klar, man hat eine Seele und die ist unsterblich, aber sie ist in einer wohlgeordneten göttlichen Welt. Und dann in der Neuzeit plötzlich am 18. Jahrhundert fängt man an zu denken, dass da etwas ganz spezifisch ist an dieser einzelnen Seele. Aber das ist recht schwierig zu definieren, was das ist. Und man kommt auch gar keinen Blick darauf über, jenseits von den verschiedenen Rollen, die man halt dann jeweils spielt in einzelnen Kontexten. Und von dem her vielleicht sind wir eben doch einfach so eine Sammlung von unterschiedlichen Verhaltensweisen und unterschiedlichen Rollen, die man in unterschiedlichen Kontexten spielt. Und es gibt nicht zwingend ein eigentliches Ich.